Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Energiewende, liebe Gemeinde. Lange bevor dieses Wort im öffentlichen Bewusstsein so auftauchte und in der öffentlichen Diskussion, da stellte sich schon immer wieder mal die Frage, welche Energie hält am längsten? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen noch an so eine nette kleine Werbung im Werbefernsehen in den 80er Jahren. Und da ging es in der Werbung auch um Energie. Ach, diesen kleinen Werbespot gucken wir uns einfach mal an. Ich versichere Ihnen, ich bekomme da nichts von irgendeiner Firma dafür oder so. Aber es ist mal ganz nett. Bitteschön.
Wieder beweist Duracell im Nonstop-Dauertest, alkalische Batterien halten länger als Zink-Kohle-Batterien. Stunden später, die Zink-Kohle-Batterien geben auf. Duracell aber hält entscheidend länger, je nach Anwendung bis zu 5-mal.
Ich glaube, manch einer erinnert sich noch an diese Trommelhäschen von Duracell. Auch eine Art Energiewende. Man will einfach die bessere Batterie sein, man will länger halten als andere, man will, dass es länger klappt, dass die Energie länger verfügbar ist. Die bessere Batterie, so zumindest das Werbeversprechen. Und das ist ja auch der Jammer bei all den fossilen Energieträgern, die wir haben. Natürlich zum einen die Frage, wie ist das mit der Umweltbelastung, aber eben auch irgendwann ist das alle das Zeug. Irgendwann ist diese Energie aufgebraucht und deswegen ja dieser Ruf nach einer Energiewende, das heißt nach erneuerbaren Energien. Was für ein Traum, eine Energie, die nie aufhört, die immer wieder neu da ist, eben wie der Wind, wie die Sonne. Liebe Gemeinde, eine solche Energie suchen wir doch. Und zwar nicht nur im Großen, auf unserem Globus, sondern, und ich habe das in der Begrüßung schon angedeutet, auch im ganz Persönlichen, im persönlichen Leben und auch in unserem Glauben. Eine Energie, die uns Kraft gibt, die uns antreibt. Wie viele von uns fühlen sich im Alltag so wie diese Trommelhäschen? Irgendwann lässt die Schlagzahl nach. Es geht nicht mehr so schnell, die Kraft wird weniger, du fühlst dich ausgepowert, du fühlst dich ausgebrannt, bis die Trommel verstummt. Woher kommt neue Energie? Das ist die Frage. Und so wie wir diese Erfahrung in unserem Leben, in unserem Alltag machen, so können wir dieselbe Erfahrung auch im Christsein machen. Da hat man mal wirklich mit Begeisterung im Glauben begonnen. Man war Feuer und Flamme, also voller Energie. Energie für den Glauben, für Jesus, für die Gemeinde. Doch irgendwann wird man im Glauben müde und leer. Die Begeisterung lässt nach. Im Beten wirst du träge, im Bibellesen lustlos, im Gottesdienst gelangweilt, im Einsatz erschöpft. Mit einem Satz, im Glauben ist die Energie weg. Und Paulus, von dem wir vorhin die Worte aus dem Römerbrief gehört haben, als Epistel und als Predigtext heute, Paulus kennt diese Gefahren des Christseins. Er kennt verschiedene Arten von Christsein. Er kennt solch ein kraftlos werdendes, energielos werdendes Leben und er nennt es etwas seltsam Leben nach dem Fleisch oder auch Leben im Fleisch. Merkwürdige Worte. Und dann gibt es aber auch eine Alternative und dazu sagt Paulus Leben im Geist. Und dabei geht es letztlich um die Frage, was treibt mich in meinem Innersten an? Was ist meine Energiequelle für mein Leben und für meinen Glauben? Ich möchte uns heute eigentlich nicht nur zwei, sondern im Grunde drei verschiedene Arten von Christsein vorstellen. Und ich meine dabei nicht, dass der eine von uns nur so ist und der andere nur so. Das wäre ein Missverständnis. Sondern ich glaube, diese verschiedenen Arten von Christsein betreffen uns alle, jeden von uns. Und wir alle brauchen immer wieder diese Energiewende, um die es geht. Die erste Art von Christsein, ich möchte sie einmal so nennen, Batterie-Christsein. Und da mute ich euch und Ihnen jetzt mal diese schwierigen Verse zu, die wir vorhin schon gehört haben in der etwas eingängigeren Übertragung der Hoffnung für alle Übersetzung. Aber ich mute Ihnen diese Verse jetzt mal im Lutherdeutsch zu, zunächst 12 und 13. Und da heißt es im Römerbrief Kapitel 8, die Verse 12 und 13, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Bis hierhin erstmal. Ja, das klingt zugegeben, besonders für euch Konfirmanden erstmal sehr fremd. Ich verstehe nur Bahnhof, denkt ihr vielleicht. Was wir vorhin von Herrn Domeyer gehört haben, die Hoffnung für alle, da kann man schon ein bisschen mehr erahnen, worum es geht. Ich lese es auch in der Übersetzung nochmal. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen, denn wer ihr folgt, ist dem Tod ausgeliefert. Ja, das führt uns schon in die richtige Richtung. Paulus benutzt das Wort Fleisch, wenn es um unsere menschliche Natur geht. Anders gesagt, wenn es um unser eigenes Ich geht. Und das haben wir ja alle in uns, egal ob wir wirklich bereits bewusst als Christ leben oder leben wollen oder vielleicht auch noch nicht. Vielleicht haben wir diese Entscheidung, ja, Jesus, komm du in mein Leben. Vielleicht haben wir diese Entscheidung noch gar nicht getroffen. Aber selbst wenn wir das schon getan haben und Kinder Gottes sind, wir kennen das alle, dieses eigene Ich in uns, diesen Herrn Ego oder Frau Ego, den alten Adam, die alte Eva, dieses eigene Ich, was selber im Mittelpunkt stehen will, was sich immer nur um sich selber dreht. Und wenn dieses eigene Ich uns bestimmt und beherrscht, wenn es unser Denken, Fühlen und Wollen regiert, dann ist es das, was Paulus meint nach dem Fleisch leben. Nun, was hat das jetzt mit Batterie-Christsein zu tun? Eine Batterie ist ja auch eigentlich ein guter Antrieb, eine Kraftquelle. Aber sie ist dann irgendwann mal leer. Das war's dann. Egal, ob das nun irgendeine No-Name-Batterie ist oder auch Duracell. Auch dieses Häschen, was am Schluss da noch getrommelt hat, wird irgendwann seinen Geist aufgeben und nicht mehr trommeln, wenn seine Batterie erschöpft ist. Das war's dann. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir nur aus eigener Kraft leben, dann können wir wirklich vieles bewirken. Dann können wir vieles schaffen. Und das ist auch gut so. Aber irgendwann können wir dann eben nicht mehr. Es ist ein einprägsamer Satz, den ich gerne zitiere, oft in Trauansprachen, wenn junge Paare so voller Tatendrang in ihre Ehe starten und manchmal in der Gefahr stehen, zu denken, wir schaffen das alles aus eigener Kraft. Aber ein Satz, der für uns alle gilt, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Die einen früher, die anderen später, wie bei diesen Trommelhasen. Und genauso wie es das im Leben gibt, gibt es das aber auch im Glauben. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen erstmal überraschend. Es gibt Menschen, die haben irgendwann zum Glauben an Jesus Christus gefunden, sei es, dass sie gespürt haben beim Nachdenken über die Welt, das kann doch nicht alles Zufall sein. Diese ganze Erde, das Leben, die Wunder der Natur, es braucht doch jemanden, der dahinter steht, und auf diese Weise haben sie dann irgendwie zum Glauben gefunden. Oder sei es, dass sie in der Gemeinde erlebt haben, wow, es ist gut, so eine Gemeinschaft zu haben. Da möchte ich auch dazugehören. Oder sei es, dass sie bei einem Glaubenskurs einen Anfang mit Jesus bewusst gemacht haben oder zum Beispiel als Kinder oder Konfis, Jugendliche bei einer Freizeit, bei einer Kinderfreizeit, bei einer Konferfreizeit oder bei einer Jugendfreizeit, dass sie da vielleicht zum ersten Mal intensiv über ihr eigenes Leben, über den Sinn des Lebens nachgedacht haben und gespürt haben, doch ich will diesen Jesus als meinen Retter haben. Ich will nicht verloren gehen. Ich will das ewige Leben. Ich will ihn auch als Freund haben. Und dann beginnt man im Glauben. Es ist so, als ob man dann so eine Batterie einsetzt und richtig frisch mit Power geht es im Glauben voran. Und dann macht man die Erfahrung, diese Glaubensbatterie hält ein paar Tage, ein paar Wochen vielleicht, bei manchen ein paar Jahre. Und dann war's das. Dann hört das irgendwie mal auf. Das ist ein eigener Glaube, der keine neue Nahrung bekommt, dem die gelebte, dauerhafte Verbindung zu Jesus fehlt. Wie oft habe ich das schon traurig erleben müssen, dass Menschen dann irgendwann einfach nicht mehr da sind, nicht mehr auftauchen im Gottesdienst, in der Gemeinde, in der Knautschzone. Einfach nicht mehr da. Erst wird es immer weniger, so wie der Trommler langsamer wird, peu à peu, und dann kommt man gar nicht mehr. Jesus beschreibt das mit einem etwas anderen Bild. Er sagt, es ist so, wie wenn ein Samen gesät wird auf einen Boden, wo so ein Felsgrund darunter ist. Und dann kann die Pflanze zwar aufgehen und am Anfang ist alles toll, wunderbar, aber sie kann nicht richtig tiefe Wurzeln schlagen und dann geht sie ein. Oder eben dieses Bild der Batterie, die auf sich allein gestellt ist. Ich erinnere mich an eine winterliche Fahrt in den Harz. Liegt schon viele Jahre zurück. Ich habe diese Fahrt mit meinen beiden kleinen Schwestern unternommen, als ich gerade erst den Führerschein hatte. Und auf der Rückfahrt, es war schon dunkel, war schon Nacht, plötzlich eine Warnlampe. Ich kannte die gar nicht, ich hielt kurz an, schaute nach in der Betriebsanleitung, sofort anhalten, nicht mehr weiterfahren. Tja, ich hatte keine Ahnung, warum, wieso anhalten jetzt, na gut, die Lampe sagt das, aber ich dachte auch, na ja, die sind lustig, mitten in der Wildnis, nachts mit zwei kleinen Mädels im Auto, geht nicht, ich muss weiterfahren. Ich fuhr weiter, Handys gab's damals nicht, das Auto fuhr ja noch. Und dann passierte etwas Eigentümliches. Plötzlich ging die Heizung aus, das Radio fiel aus, die Scheinwerfer wurden allmählich immer schwächer. Am Anfang kaum merklich. Und ich war sogar so leichtsinnig, dass ich noch fröhlich auf die Autobahn gefahren bin. Bis immer mehr Autos mich anhupten. Ich dachte auch, was haben die denn? Und ich fuhr. Ich bin dankbar, dass ich diese Fahrt gut überstanden habe, denn irgendwann ging gar nichts mehr. Das Auto reichte gerade noch bis zu unserem Nachbarort, dann war es zappenduster. Da kam nichts mehr aus dem Scheinwerfer raus. Das Rätsels Lösung, der Generatorkeilriemen war gerissen. Die Batterie konnte nicht mehr aufgeladen werden. Es war da keine Verbindung mehr zum Motor da. Und trotzdem ging es ja noch eine Weile. Das ist ja das Tückische. Vielleicht ist bei dir auch schon keine Verbindung zum Motor, zu Jesus, zum Heiligen Geist mehr da. Und trotzdem leuchtet dein Glaubenslicht irgendwie noch. Und du merkst gar nicht, wie es allmählich immer schwächer wird. Doch irgendwann, da spürt man es dann doch. Wenn die Freude völlig fehlt, wenn der Glaube müde wird, wenn man der Ehe nur noch streitet, sich anbrüllt, wenn man so dünnhäutig wird, leicht gereizt, dann braucht es eine Energiewende. Und es ist gut, dass Gott uns nicht aufgibt dann. Wie heißt es bei Jesaja? Den glimmenden Docht wird er nicht löschen. Den wird er nicht ausgehen lassen, sondern da ist die Chance, dass er neu entfacht wird. Die Batterie des Selbstlebens und des Selbstglaubens, die muss raus. Und nun gibt es eine scheinbar simple Alternative, die auf den ersten Blick wirklich Erfolg verspricht. Und das ist die zweite Art von Christsein. Ich möchte sie mal Akku-Christsein bezeichnen. Ja, das ist doch raffiniert. Man nehme statt einer Batterie einfach einen Akku. Den kann man dann ab und zu an eine Stromquelle anschließen, wieder aufladen und dann läuft's doch wieder. Und so leben wir dann oft unser Christsein. Wir leben so die Tage vor uns hin, denken dabei kaum an Gott, tun und lassen, was wir selber wollen und denken, tun und lassen, was uns gefällt oder eben, was das Leben von uns so will und fordert. Morgens wird man geweckt von den neuesten Hits oder Schlagern im Radio. Dann der Blick in die Zeitung oder die Zeitungs-App im Smartphone, Frühstücken, Arbeit und so weiter. Von Glaube ist da nicht viel zu spüren im Alltag. Und dann irgendwann merken wir, das klappt nicht mehr. Ich bin irgendwie leer und dann verspüren wir den Wunsch. Und schon das ist Gnade, wenn wir diesen Wunsch in uns verspüren. Wir verspüren den Wunsch, mal wieder aufzutanken, mal wieder eine Begegnung mit Gott oder mit Jesus zu haben. Dann ist halt mal wieder ein Gottesdienstbesuch fällig. Oder eben eine Freizeit, wo wir mitfahren. Oder mal wieder ein Gebet. Und dann hält das erstmal wieder für eine Weile. Dann ist der Akku erstmal wieder aufgeladen. Doch bald schon fallen wir in den alten Trott zurück, leben aus uns selbst heraus. Ich kenne solch ein Akku-Christsein auch von mir selber. Es gibt so Phasen, wo man so im Trott drinnen ist, dass die persönliche Beziehung zu Jesus gar nicht mehr so lebendig ist. Aber es klappt, es funktioniert, man hat ja so ein bisschen Akkuenergie in sich. Und es ist gut, dass man wieder auftanken kann, dass es solche Tankstellen gibt, Energiequellen. Ich hoffe und wünsche es mir und bete darum, dass unsere Gemeinde auch so eine Tankstelle ist, wo wir unseren Glaubensakku neu aufladen können, so eine Stromquelle. Mit jedem Gottesdienst, mit jeder Veranstaltung, mit jedem Wort Gottes, mit jedem gemeinsamen Singen und Beten. Doch ich glaube, dass Paulus auch noch ein anderes Christsein vor Augen hat. Und das ist das dritte, das Stromquellen-Christsein, so will ich es mal nennen. Das gibt es ja auch, dass so manche Dinge immer ihre Energiequelle dabei haben oder immer mit ihrer Energiequelle verbunden sind. Zum Beispiel Leuchtbojen auf dem Meer. Seit Jahrzehnten schon ist da die Technik, dass die ihre Energie zum Leuchten aus der Kraft der Wellen bekommen. Die Wellen, in denen sie leben sozusagen, in denen sie schwimmen. Oder es gibt in den Bergen, in den Alpen Häuser, weit weg von jeder Stromleitung, von jeder Stromtrasse, die komplett mit Solarenergie laufen. Die haben auch immer ihre Energiequelle dabei, ihre Verbindung nach oben, zumindest wenn die Sonne scheint. Und Paulus meint das so, dass man immer, permanent mit der Stromquelle, mit der Energiequelle, mit Gott selbst verbunden ist, dessen Sonne übrigens immer scheint, auch und gerade dann, wenn bei uns Nacht ist. Und diese Verbindung, die geschieht durch den Heiligen Geist. Deswegen sagt Paulus dazu, leben im Geist. Und so lese ich uns nochmal den zweiten Teil unseres Textes. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Mit diesen, ja, anspruchsvollen Text und mit diesen Versen lädt Paulus uns ein zu einem Leben im Geist, in ständiger Verbindung mit unserer Stromquelle. Und der zentrale Vers lautet: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Man könnte auch übersetzen: Für welche der Geist Gottes die Energiequelle ist, der Antrieb, welche der Geist Gottes regiert und führt, die sind Gottes Kinder. Was treibt mich an? Ist Gottes Geist in mir die Energiequelle meines Lebens? Dann ist es tatsächlich eine Energiequelle, die nicht aufhört wie eine Batterie. Dann ist es wie Wind und Sonne und Wellen. Und es ist interessant, so wird ja der Heilige Geist genauso in der Bibel auch beschrieben, eben als Windenergie oder auch als, nicht direkt als Sonne, aber als Feuer. Und die Sonne ist ja nichts anderes als ein Feuerball, als eine Feuerkraft. So wird der Heilige Geist beschrieben, also als eine Energie, die nie aufhört. Und diese Kraft hilft uns in unserem ständigen, tagtäglichen Kampf unseres Lebens, auch im Kampf gegen unsere selbstsüchtigen Gedanken und Wünsche und Taten. Das ist gemeint, wenn es heißt, durch den Geist die Taten des Fleisches, also diese Taten, Gedanken des eigenen Egos zu töten, das heißt zu besiegen. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Da muss Gottes Geist die Kraft in uns sein, die uns da immer wieder neu ermutigt. Und wenn wir mal eine Niederlage erleiden und wenn wir wieder zurückfallen in den alten Adam, in das alte Ich, dann hilft er uns wieder auf, gibt uns neue Kraft. Dieser Heilige Geist schafft auch diese lebendige Verbindung zum Vater. Wie heißt es? Durch den Heiligen Geist brauchen wir keine Angst mehr zu haben vor Gott, sondern wir dürfen kindlich, wie Kinder, zu ihm rufen: Aber. Das heißt eigentlich, ist das das aramäische Wort für Papa. Papa, lieber Papa im Himmel, was für eine vertrauensvolle Beziehung leuchtet aus diesen Worten heraus. Ist das dein Gottesverhältnis, Papa? Danke, Papa, dass du mich liebst. Papa, ich habe Mist gebaut. Bitte vergib mir, hilf mir. Dieser Geist Gottes, der erinnert uns daran, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir denn zu ihm gehören, wenn wir Jesus in uns aufgenommen haben. Und dann erinnert uns Gottes Geist immer wieder auch daran: Mensch, du bist doch ein Kind Gottes, du musst doch jetzt nicht zurückschlagen, wenn dich der andere nervt. Du kannst doch vergeben. Wenn dir deine Schwiegermutter auf den Keks geht, dann reagiere doch nicht nach deinem alten Ich, der zahle ich's heim. Du bist ein Kind Gottes. Reagiere mit Liebe. Wenn du Angst hast vor dem, was auf uns zukommt, vor diesen vielen Menschen aus anderen Ländern, wie sollen wir das alles verkraften? Dann erinnere dich Gottes Geist daran, der ein Geist der Liebe ist, sei barmherzig. Und er möge auch unseren Politikern Weisheit geben, die richtigen Lösungen zu finden. Aber es ist ein Geist des Mutes, ein Geist der Barmherzigkeit. Und dann ist es ein Geist der Hoffnung. Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, Miterben Christi. Und dann ist von der Herrlichkeit die Rede, in die wir hineingehoben werden, wenn wir einmal hier auf dieser Erde nicht mehr sind. Ja, natürlich ist es schwer. Es tut weh, wenn wir plötzlich mit dem Tod konfrontiert werden, mit einer schlimmen Krankheit und wir wissen nicht, geht es gut aus oder eben nicht. Aber wenn wir diesen Blick haben, eine Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist, wartet auf uns. Ja, das kann uns Kraft geben, uns auch einer schlimmen Nachricht zu stellen und zu wissen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist die Energie Gottes. Und bleibt am Schluss die Frage, wie kriegen wir diese Energiequelle? Wie kriegen wir diesen Geist Gottes? Sollen wir ihn erarbeiten, indem wir uns jetzt mal richtig am Riemen reißen und sagen, so, jetzt will ich aber jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen und jeden Tag eine halbe Stunde in der Bibel lesen und mindestens 5-mal am Tag beten? Sicher, das sind alles wichtige und gute Dinge, aber damit können wir den Heiligen Geist nicht erzwingen, sondern das sagt Paulus sehr deutlich. Wir haben einen kindlichen Geist empfangen. Es ist ein Geschenk. Und wir können, das können wir in der Tat tun, die Hände öffnen, sie Gott hinstrecken, beten und bitten, Herr, füll mich neu mit deinem Geist, mit dieser Energiequelle des Lebens und des Glaubens, mit dieser Energiequelle, die nie versiegt. Ich möchte nun am Schluss meinen Freund bitten, einfach ein paar Sätze anzufügen aus seinem persönlichen Leben, aber auch eine Geschichte uns vorzustellen von einem Menschen, der das erlebt hat, wie Gottes Geist eine ganz neue Quelle der Energie ist, ein neuer Antrieb. Mein Freund Ewald Kuhner, er besucht mich ganz in treuer Regelmäßigkeit einmal im Jahr und wir haben immer eine tolle Zeit, einen guten Austausch, wir beten zusammen, gehen immer zusammen zum Griechen, auch schön. Seit über 35 Jahren kennen wir uns. Er war damals mein Jungscherleiter in Grelingen und wir haben dann auch zusammen Jungscher gemacht und ich glaube, er hat einen ganz schönen Teil Schuld daran, dass ich Pastor geworden bin. Ewald, wenn du uns einfach jetzt noch ein paar Sätze dazu sagst, was es bedeutet, diese Energiewende im Leben zu erfahren.
Ja, das will ich tun. Es war eine schöne Zeit, mit Gero in Grelingen Jungscher zu machen und den Kindern von Jesus zu erzählen. Ich selber hatte vor 7 Jahren eine Herzoperation, wo ich 3 Bypasses bekommen habe und wo der Arzt zu mir sagte, Herr Kuhner, Ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Und dass Gott mir geschenkt hat, jetzt meine Gesundheit wieder, dass ich immer noch mit 64 Jungscharbeit machen darf bei uns in Süddeutschland und Fahrer für die Tagespflege und so viele Sachen, da sehe ich nur eins, dass meine Aufgabe ist, was Gott mir gezeigt hat, vielen Menschen von Jesus zu erzählen. Ich durfte jetzt vorgestern war es, im Gemeindehaus, wo Jungscher war, die Geschichte erzählen, wo der Petrus Fische gefangen hat und zu Jesus geht und zu Jesus sagt, Jesus, hau ab, zisch ab, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe Dreck am Stecken, geh weg. Und wie Jesus sagt, nee, Petrus, folge mir nach, ich habe dich trotzdem lieb. Und wenn ich über Jesus rede, dann freut sich mein Herz. Und ich möchte für mein Leben und durfte auch schon vielen von ihm erzählen und möchte von einem Mann erzählen, der ein Pastor vor 70, 80, 85 Jahren, der gesagt hat, wenn ich von Jesus Christus rede, bin ich beim Thema meines Lebens. Dieser, vielleicht kennen einige von Ihnen diesen Pastor, der hat so in der Nazi-Zeit gelebt, der hieß Pastor Wilhelm Busch. Und wie er auch von der Energie her, von deiner Predigt her, die Menschen geliebt hat und Jesus geliebt hat, möchte ich einfach kurz diese Geschichte, die also passiert ist, kurz mir erzählen. Also der Pastor Busch war in einem Saal, so eine Bibelstunde, ein paar Männer waren drumherum und draußen waren so die viele Protestmärsche von Nazis, von Kommunisten, jeder brüllte und die ganze, ja alles war erfüllt wirklich von Hass. Und dann sagte Wilhelm Busch zu den Männern, die da im Saal waren, wollen wir nicht rausgehen und mit denen diskutieren? Wir haben die Wahrheit, wir haben die Botschaft der Liebe, des Friedens. Und dann sagten einige Männer, nee, nee, die sind so verbohrt, die sind so voller Hass, es hat keinen Wert. Und dann sagte Wilhelm Busch, doch, wir gehen doch raus. Und kaum sind sie draußen, da werden sie schon umringt von vielen Männern und von vielen Leuten und große Diskussionen. Und jetzt schreibt der Wilhelm Busch, da bemerke ich einen langen Kerl. Dem geht es nicht mehr um Diskussionen, der will Streit, der will Schlägerei. Gerade jetzt steht er von einem meiner jungen Freunde und brüllt ihn an, zu Hackfleisch verarbeiten wir euch. Verstehst du? Zu Hackfleisch. Und er sieht aus, als wolle er gleich damit anfangen. Ich zupfe ihm am Ärmel, schreibt Wilhelm Busch. Sie, Freund, ich muss jetzt nach Hause. Sie können mich doch ein Stück begleiten. Erstaunen. Dann lacht er los. Ha, ich einen Pastor begleiten? Nee, das ist mir noch nie passiert. Und lacht wieder, dieser Schläger. Nun, einmal muss man ja damit anfangen, sage ich entschlossen. Kriege ihn am Arm und dieser Schläger geht mit mir. Schweigend gehen wir zusammen, Arm in Arm, ein seltsames Paar. In eigenem Abstand folgt uns die Menge, neugierig, wie das wohl ausgeht, der Pastor und der Schläger. Auf einmal fängt er an, wenn Sie wüssten, wer ich bin, dann gingen Sie nicht mit mir. Ich weiß nicht, wer Sie sind, erwidere ich, aber das weiß ich, Sie sind jetzt mein Bruder und wir gehen zusammen nach Hause. Ja, aber wenn Sie wüssten, wer ich bin, dann gingen Sie nicht mit mir, sagt er hartnäckig. Ich werde ärgerlich. In jedem Fall gehe ich mit Ihnen, wer Sie auch sein mögen. Wer sind Sie denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen, sonst gehen Sie nicht mehr mit mir. Lange geht es so hin und her und endlich stößt er heraus, ich bin ein Mörder. An diesen meinen Händen klebt Blut. Und dann folgt ein erschütterndes Bekenntnis, ein furchtbares Bild aus den Kämpfen nach dem Ersten Weltkrieg, wo politische Morde nicht selten waren. Na, und nun gehen Sie nicht mehr mit mir, nicht wahr? Fragend schaut er mich an. Doch, erwidere ich, doch auch ich bin ein großer Sünder und Sie sind mein Bruder. Ich richte Sie nicht, aber Gott wird Sie richten. Da fährt er auf. Gott, Gott, wo ist Gott? Wo war denn Gott in meinem Leben? Und nun erzählt er mir sein Leben. Er sprudelt es alles nur so heraus und schließlich bleibt er aufatmend stehen. Hass sprüht aus seinen Augen. Seine Fäuste sind geballt. Mich hat in meinem ganzen Leben noch nie jemand geachtet. Mich hat in meinem ganzen Leben noch nie jemand geliebt. Und darum hasse ich euch. Ja, ich hasse euch alle. Ich bin erschüttert. Freund, ich verstehe, dass Sie uns hassen. Ich verstehe das. Aber eins haben Sie gelogen. Jawohl, Sie haben gelogen. Sie haben gesagt, mich hat noch nie jemand geachtet, noch nie jemand geliebt. Das ist nicht wahr. Ich weiß einen, der hat Sie doch geachtet. Dem sind Sie so viel wert, dass er sein Leben für Sie gelassen hat. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann fasse ich ihn bei seiner Bluse. Jetzt hören Sie mal gut zu. Wenn Sie heute Abend in Ihr Bett kriechen, dann soll es ganz groß vor Ihnen stehen, Jesus hat mich lieb. Und Sie können ans Ende der Welt laufen, dann läuft Jesu Liebe und Barmherzigkeit hinter Ihnen her. Und ich bitte Sie, laufen Sie dieser einzigen Liebe in Ihrem Leben nicht weg. Nehmen Sie sie an. Groß sieht dieser Schläger mich an. Ich sehe, wie langsam ein paar Tränen über sein Gesicht laufen und dann geht er davon. Ehrfürchtig macht die still gewordene Menge ihm Platz. Ganz still geht er weg. Ich sehe ihm nach und da ist mir, als gehe neben dem jungen Mann ein anderer, der den blutroten Mantel seiner vergebenen Liebe um diesen armen Menschen schlägt. Jesus Christus, der Heiland der Welt. Also diese Geschichte hat mich sehr gepackt. Einmal die Liebe, die dieser Pastor zu diesem Mörder, zu diesem Schläger hatte. Und natürlich, wie der Schächer am Kreuz, dass Jesus auch diesen hasserfüllten Menschen sucht. Und der eine meiner Lieblingsverse in der Bibel ist dieser bekannte Vers, der wunderschön ist. So sehr hat Gott die Welt, sie und mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Für diesen Jesus möchte ich brennen und noch vielen von ihm erzählen, wenn Gott noch Gnade schenkt. Und Ihnen wünsche ich das auch. Danke.